Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
Sim, 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 Simon.
Diese Folge enthält Darstellungen von rassistischer Gewalt. Wenn euch das belasten oder retraumatisieren könnte, dann stoppt jetzt diesen Podcast. Es ist der 20. Mai 2016 in Marburg, einer kleinen Stadt in Hessen. Am Busbahnhof kommt ein junger Mann an. Sein Gang ist schief, er scheint zu hinken. Er trägt einen langen schwarzen Wintermantel, viel zu warm für diese Zeit. An einer Bank trifft er einen anderen Mann. Er hat ihn im Darknet kennengelernt. Alle sind nur mit Tarnnamen unterwegs. Der junge Mann kommt aus München, er nennt sich Maurecher. Der Mann, den er trifft, tritt auf als Rico. Rico holt eine Pistole hervor, Typ Glock 17, Kaliber 9 mm. Maurecher nimmt die Pistole in die Hand, schaut sie genau an. Dann gibt er Rico 4.000 Euro, abgezählt, in 40 100-Euro-Scheinen. Die Pistole steckt er in seinen Rucksack. Dann steigt er in den nächsten Fernbus zurück nach München. Die Pistole wird 2 Monate später zur Mordwaffe. Hinter dem Pseudonym Maurecher steckt der Mann, der als Attentäter von München bekannt wird. Am 22. Juli 2016 erschießt er 9 Menschen im Olympia-Einkaufszentrum und verwundet 5 weitere schwer. Mit der Waffe aus dem Darknet, der Waffe von Rico. In dieser Geschichte geht es um Rico, den Mann, der die Pistole für den Anschlag an den Täter verkauft hat. Und um den Mann, der ihn gejagt hat. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß und ihr hört Crime Exe. Diese Geschichte spielt im Darknet, dem gut versteckten Teil des Internets. Sie spielt aber auch an einem Ort, der viel öder klingt. Und zwar im Zollfahndungsamt Frankfurt am Main, 2. Stock, Abteilung Verbote und Beschränkungen. Das Fahndungsamt gehört zum Zoll, also zu denen, die am Flughafen die Koffer auf und zu machen und dabei unversteuerte Zigaretten und gefälschte Turnschuhe aus dem Verkehr ziehen. Hier in Frankfurt treffen wir einen Mann, dem das irgendwann zu langweilig geworden ist.
Mein Name ist Thomas, ich bin 41 Jahre alt und mache das Geschäft jetzt schon im Endeffekt gut 15 Jahre. Bin also 15 Jahre im Ermittlungsdienst.
Seinen Nachnamen will Thomas uns nicht sagen und auch seine Stimme haben wir von einem Schauspieler nachsprechen lassen. Denn Thomas arbeitet in einem Bereich, der extrem sensibel ist. Er ist verdeckter Ermittler im Bereich organisierte Kriminalität. Der Zoll ist nämlich auch zuständig für die Verfolgung von groß angelegtem Drogenschmuggel, von Schwarzarbeiterringen und von Waffenhändlern. Mit der klassischen Arbeit eines Zöllners hat das nicht viel zu tun, eher mit der eines Kriminalpolizisten.
Ich war vor meiner Tätigkeit hier beim Zollfahndungsamt in der Abfertigung tätig, im Reiseverkehr, so ganz klassisch, Fahrzeuge kontrolliert und so, ja. Warum bin ich hergekommen? In letzter Konsequenz sucht man doch im Leben öfters mal nach neuen Aufgaben, nach neuen Herausforderungen. Und es hat ja ganz gut funktioniert.
Thomas hat bei seiner Arbeit im Ermittlungsdienst ein Spezialgebiet, das Darknet. In diesen Teil des Internets kommt man nicht einfach so rein. Man braucht dafür zum Beispiel den sogenannten Tor-Browser. Tor steht für The Onion Router. Der hat seinen Namen deshalb, weil er wie bei einer Zwiebel die Identitäten der User unter mehreren Schichten verschleiert, sodass die nicht mehr zu erkennen sind. Wenn sich dann Ermittler daran machen, Schale für Schale zu entfernen, dann sollen sie unter den Schichten nichts finden und weinen. Wenn man drin ist im Darknet, werden die IP-Adressen der User über viele Knotenpunkte immer weiter umgeleitet, so oft, bis sie sich nicht mehr zurückverfolgen lassen. Alle sind hier also erstmal anonym oder, wie es in der Sprache der Ermittler heißt, legendiert.
Und das ist das Faszinierende. Man hat dort also zu 100% mit legendierten Persönlichkeiten zu tun. Natürlich zum Schutz ihrer Identität, um dann zwangsläufig auch in dem für uns interessanten Bereich illegale Geschäfte abzuschließen.
Natürlich werden im Darknet nicht nur Verbrechen begangen. Menschen in autoritär regierten Ländern können dort frei ihre Meinungen äußern. Dissidenten und Journalisten können sicher kommunizieren, ohne dass sie Zensur fürchten müssen. Das Darknet ist also nichts Schlechtes, aber die Anonymität lässt sich für schlechte Dinge nutzen. Thomas' Job ist es, die Menschen zu finden, die im Darknet kriminelle Dinge tun. Und dafür muss er das schaffen, was im Darknet eigentlich auf keinen Fall passieren soll. Nutzer aus der Anonymität herausholen. Wenn also die Staatsanwaltschaft im Darknet ermittelt, ist Thomas einer der Beamten beim Zoll, die helfen können. Im Sommer 2016 fängt für ihn diese Geschichte an. Und sie hat nichts mit dem zu tun, was er sonst meist auf dem Schreibtisch hat. Fälle von Waffenfreaks oder Drogendealern. Hier sind Menschen ums Leben gekommen. Am späten Nachmittag des 22. Juli 2016 betritt der Attentäter eine McDonald's-Filiale vor dem OEZ, dem Olympia-Einkaufszentrum in München. Er zieht eine Pistole vom Typ Glock 17 und beginnt zu schießen. Im Restaurant, auf der Straße und im OEZ erschießt er 9 Menschen. Viele von ihnen sind noch Jugendliche. 2,5 Stunden später nimmt er sich mit einem Schuss in den Kopf das Leben, als er von der Polizei gestellt wird. Die Polizei bildet sofort eine Sonderkommission. Ermittler durchsuchen das Kinderzimmer des 18-jährigen Täters und nehmen seinen Laptop mit. Sie haben viele Fragen. Eine der drängendsten: Wie ist der Täter an die Pistole gekommen? Auf dem Computer finden die Ermittler Spuren, Kontoauszüge, Chatprotokolle, Rechnungen. Sie finden heraus, der Täter ist 2-mal mit dem Fernbus nach Marburg gefahren. Zuletzt am 18. Juli, 4 Tage vor der Tat. Zuvor hat er Geld von seinem Konto abgehoben. Beim ersten Mal 4.000 Euro, beim zweiten Mal 200. Die Münchner Polizei hat einen Verdacht. Der Täter könnte die Pistole in Marburg gekauft haben. Sie wendet sich an das Hessische Landeskriminalamt. Thomas arbeitet zu der Zeit für den Zoll an einem anderen Fall, bei dem es zufällig auch um Waffenhandel geht. Er hat da gerade mit seinen Kollegen 2 Männer festgenommen, die illegal Waffen gekauft haben sollen.
Und bei deren Maßnahmen konnten wir Hinweise auf einen Händler feststellen, der mit illegalen Waffen mutmaßlich gehandelt haben soll. Die beiden Personen gaben an, dass es sich hier um eine männliche Person handeln soll, die sich Rico im Darknet nennt.
So heißt der Fall dann auch beim Zollverhandlungsamt. Rico. Die Männer, die Thomas schon wegen der anderen Sache festgenommen hat, werden verhört. Sie verraten den Ermittlern Details. Einer sagt, dass Rico aus Versehen mal seinen echten Namen genannt hat, Philipp. Und beide erzählen, dass sie die Waffen jedes Mal bei einem Real-Life-Treffen gekauft haben. Und dass diese Treffen immer in Marburg stattgefunden haben, also genau da, wo vielleicht auch der Attentäter von München seine Pistole gekauft hat. Thomas gibt seine Informationen an die Frankfurter Generalstaatsanwaltschaft weiter. Von dort gelangen sie zum Hessischen Landeskriminalamt. Und so puzzeln alle Ermittler die Hinweise zusammen.
Und dann war eigentlich jedem Beteiligten klar, die Wahrscheinlichkeit, dass es 2 in Marburg agierende illegale Waffenhändler gibt, ist auszuschließen. Uns war in dem Fall natürlich klar, dass hier Rico mit einer sehr, sehr großen Wahrscheinlichkeit auch der Lieferant der in München verwendeten Schusswaffe war.
Jetzt gibt es einen Verdächtigen und mehrere Behörden, die ihn in die Finger kriegen wollen. Die Polizei in München, die Polizei in Hessen und der Zoll. Der kennt sich mit Waffenhandel gut aus, denn Waffen werden oft international gedealt. Und alles, was über die Grenze kommt, ist erstmal Angelegenheit vom Zoll. Mit Waffenhandel im Netz haben aber alle Behörden in den letzten Jahren viel zu tun. Im vergangenen Jahr hat das Bundeskriminalamt fast 700 Fälle von Waffendelikten im Internet gezählt. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch 2016. Wie oft dabei das Darknet eine Rolle gespielt hat, dazu kann das BKA nichts sagen. Nun bleibt aber immer noch die Frage, wer kümmert sich um den verdächtigen Rico aus dem Darknet?
Die Staatsanwaltschaft entscheidet natürlich in letzter Konsequenz, wer die Ermittlungen durchführt. Hier wäre es möglich gewesen, dass andere Dienststellen, auch andere Polizeidienststellen, mit den Ermittlungen beauftragt worden wären. In unserem Fall war es natürlich naheliegend, dass wir die Ermittlungen weiterführen. Weil wir hier in diesem Fall natürlich die für den Sachverhalt notwendige Expertise hatten und dementsprechend auch die höchsten Erfolgswahrscheinlichkeiten.
Doch nicht nur der Zoll ist dicht an Rico dran. Auch die hessische Polizei hat eine Spur. Sie kennen die Aussagen der beiden Waffenkäufer, die Thomas und seine Kollegen festgenommen haben. Die Polizisten suchen in ihrer Datenbank nach jemandem, der mit echtem Namen Philipp heißt und Straftaten über das Darknet begangen hat. Und tatsächlich, der Computer spuckt einen Namen aus.
Die Kollegen von der Kriminalpolizei aus Hessen hatten hier auch einen Tatverdächtigen identifiziert. Der nannte sich auch Philipp und war der von den Zeugen beschriebenen körperlichen Gestalt ähnlich.
Und dieser Philipp, den Sie da vor sich auf dem Bildschirm haben, wohnt in Marburg. In der Akte steht, dass er über das Darknet Drogen verkauft haben soll. Könnte das Ihr Mann sein? Aber dafür, dass dieser Philipp auch Waffen verkauft hat, gibt es erstmal keine Beweise.
In letzter Konsequenz wurden diese Spuren natürlich auch verfolgt von den Kollegen der Kriminalpolizei. Es stellte sich aber dann bei den Ermittlungen heraus, dass es nicht diese Person war.
Herzlich willkommen bei Reich schön tot.
Wir sind Nadine und Susanne und ihr seid im True Crime Podcast aus der Glitzerwelt.
Hier haben die berühmten und die schönen Menschen dieser Welt ihre oft dramatischsten Hauptrollen.
Mal als bemitleidenswerte Opfer, mal als eiskalte Killer.
Denn eines können wir euch mit Sicherheit sagen, weder Reichtum noch Schönheit schützen vor Verbrechen.
Jeden Montag gibt es eine neue Folge exklusiv in der Podcast-App Podimo.
Wir freuen uns auf euch.
Kein Treffer bei der hessischen Polizei. Jetzt sind die Zollfahnder also ganz auf sich allein gestellt. Und Thomas fragt sich, wie komme ich ran an den Waffendealer aus Marburg?
Die ganz klassische Aufgabe, wie in jedem anderen Ermittlungsverfahren im Darknet, ist natürlich das oberste Ziel, den Täter erst einmal zu identifizieren, zu schauen, wie arbeitet der, wie funktioniert der, auf welchen Plattformen bewegt er sich. Das sind so die primären Ziele.
Rico ist damals aktiv auf der Plattform Deutschland im Deep Web. Die Seite ist damals das größte deutschsprachige Forum im Darknet. Das BKA spricht von über 23.000 Usern. Ein junger Informatiker aus Karlsruhe hat sich Deutschland im Deep Web ausgedacht. In erster Linie ist das ein Chatforum, auf dem sich Leute über IT-Sicherheit und Anonymisierung im Internet unterhalten. Ganz legal also. Aber man kann da auch Waffen, Drogen und andere illegale Dinge kaufen. Völlig anonym. Und das fast so professionell wie bei Amazon. Drogendealer müssen zum Beispiel Fotos ihrer Ware mit einem Beweis für die Echtheit hochladen. Ein illegaler Marktplatz mit Käuferschutz. Rico hat dort auch mit den beiden Männern Geschäfte gemacht, die der Zoll dann festgenommen hat. Einer von ihnen ist ein Mann Anfang 60 aus der Nähe von Dortmund, der sich im Darknet Sektor Plantone nennt. Er hat bei Rico eine Pistole gegen eine andere getauscht. Verabredet haben sich die beiden mit Nachrichten über Bitmessage. Das ist ein Programm für anonymes Chatten. Dass sein Kunde danach verhaftet worden ist und jetzt verhört wird, das weiß Rico natürlich nicht. Die Zollfahnder kommen auf eine Idee.
Das hat uns in diese durchaus vorteilhafte Lage versetzt, dass ein gewisses Vertrauensverhältnis von Seiten des Ricos gegenüber seinem Kunden schon gegeben war. Deshalb war ich auch sehr optimistisch, dass er sich auf ein zweites Treffen mit nun nicht mehr seinem Kunden, aber mit uns dann einlässt. Wir haben einen Plan geschmiedet und der Plan hieß, wir versuchen einen Scheinkauf beim Rico zu realisieren. Entweder bei der Übergabe der Gegenstände ihn direkt festzunehmen oder zumindest, wenn die Ware nicht persönlich übergeben wird, weitere Spuren zu gewinnen, um eine Identifizierung zumindest möglich zu machen.
Der Mann mit dem Nickname Sektor Plantone, der mit Rico Geschäfte gemacht hat, kann dafür bis zu 5 Jahre ins Gefängnis kommen. Also kooperiert er mit den Fahndern. Sektor Plantone verrät Thomas seine Zugangsdaten für das Bitmessage-Programm. Die Zollfahnder können sich jetzt also als Sektor Plantone ausgeben. Und sie können mit Rico chatten. Ein Kollege von Thomas ist von da an dafür zuständig, sich mit Rico zu unterhalten. Nur wird Rico antworten. Falls er schon weiß, dass mit seiner Waffe in München 9 Menschen getötet worden sind, wird er jetzt vorsichtig sein. Die Ermittler müssen ihn locken. Mit einem guten Deal.
Unsere Strategie war hier natürlich auch, ein sehr großes Interesse zu zeigen an einer nicht unbedeutenden Menge an Patronen, Munition und 2 Schusswaffen, um die Glaubhaftigkeit beim Rico natürlich auch zu halten und natürlich auch eine gewisse Ernsthaftigkeit zu hinterlegen.
Die Ermittler lesen also den gesamten Chatverlauf zwischen Rico und Sektor Plantone, um sich vorzubereiten. Sie sehen, dass Rico mal ein altes Sturmgewehr aus der ehemaligen Tschechoslowakei angeboten hat. Eine VZ-61. Das können die Fahnder für sich nutzen. Dann geht es los. Am 5. August 2016, genau 2 Wochen nach der Tat von München. Thomas Kollege tippt die erste Nachricht in der Rolle von Sektor Plantone.
Hi Rico, wie geht's dir? Alles okay? Hätte immer noch Interesse an der VZ61. Gibt's dazu inzwischen etwas Neues? Gruß Sektor. Da waren wir natürlich unglaublich aufgeregt. Wie wird er antworten? Was wird er uns schreiben? Geht er auf unsere Ideen und Vorschläge ein? Hat er andere Ideen, die wir dann umsetzen können als Polizei? Ja, ist eine spannende Phase gewesen.
Ab da können die Zollfahnder nur noch abwarten. Der Tag ist fast vorbei, als auf dem Bitmessage-Konto von Sektor Plantone eine Nachricht eingeht. Um 23.34 Uhr.
Hallo Sektor, das hat sich leider erledigt. Der Verkäufer ist nach München leider abgetaucht. Maurecher hat die Waffe von mir und ich halte mich seitdem auch bedeckt. Ich habe jetzt noch 5 Pistolen und eine Maschinenpistole, bei der allerdings der Schlagbolzen defekt ist.
Uns war in dem Fall klar, das ist der Mann, den wir gesucht haben. Es ist der Mann, der Maurecher die Waffe und die Munition verkauft hat.
Thomas und seine Kollegen haben also nicht nur eine Antwort von Rico, sie haben sogar ein Geständnis. Und Rico gesteht weiter.
Am Montag, also 4 Tage vor dem Amoklauf, hatte ich ihn in Marburg getroffen und ihm 350 Schuss 9mm verkauft.
Die Ermittler haben also genau den Mann, den sie fassen wollen. Sie waren die ganze Zeit auf der richtigen Spur. Aber damit ist der Fall noch lange nicht gelöst.
Ja, man muss seine Gefühle in Grenzen halten und im Rahmen halten, weil der Täter ist noch nicht identifiziert. Das Rennen in dem Fall ist noch nicht entschieden. Man muss also versuchen, sachlich zu bleiben und zu schauen, wie geht's jetzt weiter.
Thomas weiß, Rico hat den Täter von München mit der Waffe versorgt. Was er noch nicht weiß, wer ist dieser Rico? Bis auf ein paar vage Beschreibungen von den beiden festgenommenen Männern ist Rico für die Ermittler erstmal noch ein völlig unbeschriebenes Blatt. Heute, fast 5 Jahre später, weiß man viel mehr über Rico. Vor allem, wie er politisch denkt. Die Dateien auf seinem Handy und seinem Computer sind ziemlich eindeutig. Bilder von Hakenkreuzen, Porträts von Adolf Hitler, eine digitale Ausgabe von Mein Kampf. Wenn Rico mit seinen Freunden über WhatsApp schreibt, grüßt er gerne mit Heil Hitler. Damit steht er einem seiner Kunden ziemlich nah, dem Attentäter vom OEZ. Der hatte vor der Tat Texte auf seinem Computer hinterlassen. Darin bezeichnet er Menschen mit ausländischen Wurzeln als Kakerlaken und Untermenschen, an denen er sich rächen will. Er sei von ausländischen Mitschülern in der Schule gemobbt worden. Bis heute ist umstritten, welchen Anteil seine rechtsextremen Ansichten und die Erlebnisse von damals zu der Tat beigetragen haben. Fest steht, er hat seine Opfer nach rassistischen Motiven ausgesucht. 2019 hat das Bayerische Landeskriminalamt die Tat als rechtsextrem motiviert eingestuft. Für die Zollfahnder in Frankfurt geht es aber damals, ganz kurz nach der Tat, erstmal um etwas anderes. Schritt für Schritt den Kontakt mit Rico ausbauen. Ein Geständnis haben sie. Mit ihrer nächsten Nachricht wollen sie langsam ein Geschäft einfädeln.
Hallo Rico, sei bloß vorsichtig wegen der Sache mit München. Würde an deiner Stelle auch erst einmal abtauchen. Können wir da am Preis noch etwas machen?
Wenn man das so hört, klingt das schon ein bisschen absurd. Da rät ein Ermittler einem Verdächtigen, er solle besser untertauchen.
Wir versuchen, mit dem Gegenüber permanent im Gespräch zu bleiben. In dem Fall sind wir natürlich auch Schauspieler und ja, auch ein Stück weit Psychologe.
Deshalb stellt Thomas auch die Frage, ob sich am Preis noch was machen lässt. Natürlich ist ihm völlig egal, wie viele 1.000 Euro er für das Gewehr hinlegen muss. Die Geschichte muss stimmen. Und bei einem echten Geschäft wird eben über den Preis verhandelt. Es geht nur darum, dass Rico keinen Verdacht schöpft.
Uns war klar, dass wir in diesen Mails natürlich besonders darauf achten mussten, dass wir hier möglichst jedes kleinste Anzeichen vermeiden, hier als Polizei aufgeklärt zu werden von der Gegenseite. Ja, auch vielleicht die ein oder andere Idee des Ricos einmal abzulehnen und nicht jedes Spielchen mitzumachen. Das sind so ganz klassische Geschichten.
Fast rund um die Uhr sitzt jetzt also ein Ermittler vor dem Computer und überwacht das Bitmessage-Postfach. Auf keinen Fall soll der Kontakt abreißen. Endlich werden sich die Fahnder mit Rico einig. Er bietet ihnen ein anderes Gewehr an, als das, nach dem sie zuerst gefragt haben. Typ VZ-58, inklusive 700 Schuss Munition, für 5000 Euro.
In diesem Moment kann immer noch alles platzen. Alles schiefgehen, was man sich so vorstellen kann. Rico kann sich dafür entscheiden, dass ihm doch das Treffen selbst mit einem ihm bekannten Kunden völlig zu heiß wird. Er dann doch lieber sich dafür entscheidet, jetzt schon unterzutauchen. Es gibt tausend Faktoren, die so einen Kauf bis zur letzten Sekunde scheitern lassen können.
Das Treffen muss klappen. Eine andere Chance gibt es nicht. Hätte die ganze Konversation im normalen Internet stattgefunden, hätten Thomas und Rico einfach per Mail kommuniziert. Wahrscheinlich wäre der Waffenhändler schon längst gefasst. Aber im Darknet lässt sich eben nichts zurückverfolgen.
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Eine Möglichkeit wäre jetzt darauf zu warten, dass Rico einen technischen Fehler macht. Etwas, das den Ermittlern einen Hinweis darauf gibt, wo er sich versteckt hält. Aber sowas passiert selten. Erfahrene Darknet-User sind den Ermittlungsbehörden technisch oft weit überlegen. Das weiß auch Thomas. Also kümmern sich die Ermittler darum, Rico bei Laune zu halten. Gleichzeitig versuchen sie, ein wenig Zeitdruck aufzubauen. Wenn sie sich zu lange Zeit lassen, könnte Rico untertauchen. Unter dem Decknamen von Sektor Plantone erzählen sie von einem angeblichen Einbruch und dass sie deswegen jetzt dringend eine Waffe bräuchten. Sie schimpfen über die Polizei, die zu nichts zu gebrauchen sei. Rico sagt, er könne das gut verstehen.
Man redet ja nicht nur über das Geschäft. Man redet über Familie, Politik, Wetter und die alltäglichen Probleme, die so auftauchen. Und da kann man natürlich viele, viele Gemeinsamkeiten, ja, erwecken.
Endlich gibt es einen Termin. Ein Dienstag, der 16. August 2016. 11 Tage hat es gedauert seit dem ersten Kontakt. Den Ort schlägt Rico vor, Marburg, an einer Bank beim Busbahnhof. Da hatte er sich damals schon mit Sektor Plantone getroffen. Jetzt stehen Thomas und seine Kollegen aber noch vor einer Hürde. Rico kennt den echten Nutzer Sektor Plantone ja schon, aus dem letzten Deal mit dem Waffentausch. Aber ihn können die Ermittler ja nicht hinschicken. Das wäre zu gefährlich.
Das größte Problem, was man natürlich hat, ist, wenn der Verkäufer seinen eigentlichen Kunden schon kennt. Man hat ja ein persönliches Treffen abgewickelt. Und wir mussten uns eine bessere Geschichte einfallen lassen. Also überlegen, wie wir einen Ermittler als Sektor in das Treffen führen können.
Die Ermittler brauchen einen Trick, um jemanden ins Spiel zu bringen, den Rico zwar noch nicht kennt, aber dem er dennoch vertrauen wird. Im Chat behaupten die Zollfahnder, dass auch der Sohn von Sektor Plantone unbedingt eine Pistole will. Sie fragen nach einer Glock 17 plus 100 Schuss Munition. Also fast dasselbe Modell, das der Täter von München ein paar Monate davor bei Rico gekauft hat. Rico ist interessiert. Er schreibt, mit 8000 Euro wäre ich einverstanden. Damit steht der Deal. Eine Glock, das alte Sturmgewehr und Munition. Jetzt braucht Thomas noch was. Einen guten Grund, wieso Sektor Plantone nicht persönlich nach Marburg kommen kann. Wieder geht eine Nachricht an Rico raus.
Ich hatte gestern einen kleinen Unfall. Ich bin gestern bei dem schönen Wetter mit meiner Frau Fahrrad gefahren und bin bei einem Bordstein weggerutscht und habe mich böse auf die Nase gelegt. Dabei habe ich, alter Mann, mir den Knöchel gebrochen und bin ins Krankenhaus gekommen. Wäre es okay für dich, wenn mein Sohn unser Geschäft mit dir abwickelt?
Rico antwortet noch am selben Abend.
Kein Problem. Wenn du sagst, dein Sohn ist okay, dann ist es für mich auch okay.
Außerdem schlägt Rico ein Erkennungszeichen vor. Käufer und Verkäufer bringen je einen Gitarrenrucksack mit. Darin ließen sich die Waffen gut transportieren. Die Zollfahnder stimmen zu und geben Rico sicherheitshalber noch eine Beschreibung von Thomas, also von dem Mann, den er für den Sohn halten soll.
Du wirst meinen Sohn schnell erkennen. Er ist groß, schlank, sehr kurze Haare, raucht und hat den Gitarrenrucksack dabei.
Insgesamt haben die Zollfahnder mit Rico bis hierhin 25 Nachrichten ausgetauscht. Die letzte kommt von Rico, am Tag vor dem Treffen. Er bestätigt nochmal den Termin.
Marburg, 14 Uhr an der Haltestelle.
Die Ermittlungen sind kurz davor, von der virtuellen in die reale Welt zu wechseln. Thomas hat ein Geständnis von Rico, hat die Zusage für ein Treffen. Was er immer noch nicht hat, die Person, die im Darknet Rico heißt.
Das Treffen platzt, ist das hier abgegebene Geständnis nichts wert und alle Arbeit, die gelaufen ist, wäre in diesem Fall umsonst gewesen. Alles steht und fällt mit der Offenbarung des Rico gegenüber dem Ermittler vor Ort. Keine Sekunde früher ist hier Sicherheit gewährleistet, dass der Rico identifiziert ist.
Thomas muss sich vorbereiten. Er soll Rico am Bahnhof treffen. Um die Festnahme kümmern sich andere. Die Zentrale Unterstützungsgruppe Zoll, kurz ZUZ, eine Spezialeinheit des Zolls sowie die Einsatzkommandos der Polizei, vermummte Beamte, schwer bewaffnet, für Extremsituationen ausgebildet. Bei einem Waffendealer müssen die Fahnder davon ausgehen, dass er selbst eine geladene Pistole dabei hat. Niemand weiß, wie Rico reagieren wird. Auf keinen Fall darf er zu früh ahnen, was wirklich los ist.
Man weiß nicht, wie nervös die Person ist. Oder ich wusste nicht, wie das Verhalten des Rico sein wird. Ich wusste auch nicht, ob er alleine gekommen ist. Er hat das natürlich gesagt, dass er alleine kommt. Aber ob es letztendlich so ist, das weiß man nicht. Deswegen ist es ganz schwer, sich darauf vorzubereiten.
Am Dienstag, dem Tag der Übergabe, fahren Thomas, ein paar Kollegen und die Spezialkräfte von der ZUZ nach Marburg. Ungefähr eine Stunde sind sie unterwegs. Im Auto steigt die Anspannung. Bei so einem Treffen kann alles passieren.
Ja, im schlimmsten Fall kann man natürlich nicht mehr aus so einem Einsatz zurückkommen.
Er muss darauf vertrauen, dass alles so läuft wie geplant. Wenn Rico die Nerven verliert, kann sich Thomas nämlich nicht selbst verteidigen.
Es war, ich kann mich erinnern, ein sehr, sehr warmer Augusttag. Eigentlich liefen alle Personen in der Nähe des Treffpunkts mit sommerlicher Bekleidung rum. Da können Sie sich vorstellen, dass es natürlich sehr, sehr schwierig ist, dort ja eine Waffe verdeckt zu tragen. Etwa 13 Uhr am vereinbarten Ort habe ich mich auf die Bank gesetzt. Es waren sehr, sehr viele Menschen unterwegs, viele Reisende. Es war Sommer, viele Studenten. Eine Frau, kann ich mich noch erinnern, setzte sich direkt neben mich auf die Bank und packte ihre Brotdose aus und aß ein Brot. Das Ganze dauerte ca. 15 Minuten, bis in der Menschenmenge, die sich vor mir bewegte, eine größere Gestalt auf mich zukam, sich vor mich stellte und sich als Rico ausgab.
Rico ist also tatsächlich gekommen. Er ist nicht abgetaucht. Hat er also keinen Verdacht geschöpft? Rico geht auf Thomas zu, sagt, dass er mit ihm zu einem Parkplatz in der Nähe kommen soll. Das war so nicht abgesprochen. Außerdem hat Rico keinen Gitarrenrucksack dabei. Irgendetwas verläuft nicht nach Plan. Der Fahnder muss entscheiden, abbrechen und auf Nummer sicher gehen oder mit einem Waffenhändler zu irgendeinem Parkplatz gehen und hoffen, dass es irgendwie gut geht.
Rico war vom Typ her nicht sehr auffällig, obwohl er sehr groß war, also eine sehr kräftige Person. Allerdings machte er jetzt auf mich nicht den sonderlich extrovertierten Eindruck. In letzter Konsequenz war alles sehr, sehr konspirativ, ja. Er fragte mich, ob ich jetzt mitkommen würde. Ich sagte, es war nicht so verabredet. Er sagte, okay, überleg's dir, ansonsten gehe ich jetzt wieder. Da muss man halt schnell handeln.
Der Parkplatz ist ungefähr einen Kilometer entfernt. Die beiden Männer gehen gemeinsam hin. Auf dem Weg reden sie über die Waffen, die gleich den Besitzer wechseln sollen. Das Einsatzkommando bleibt dran. Auf dem Parkplatz öffnet Rico die Tür eines blauen VW. Vom Rücksitz holt er das Sturmgewehr, die Pistole und die Munition. Die Ware, genau wie besprochen.
Nun wusste ich auch, warum Rico die Waffen nicht dabei hatte und die Munition. Es war schlichtweg einfach zu viel und zu schwer für ihn, diese Mengen zu dieser Bank zu transportieren. Deswegen ganz praktisch die Übergabe an dem Fahrzeug vom Rico.
Und auch für das ZUZ ist das die Gelegenheit. Die Beamten stellen sich im Rücken von Rico auf. Waffen im Anschlag, die Augen immer auf Thomas gerichtet.
Wir hatten hier in dem Fall ein Zugriffszeichen vereinbart. Also das konkrete Zeichen für die Spezialkräfte, auch zuzugreifen. Genau das passierte. Der Rico zeigte mir die Waffen und ich zeigte ihm das Geld. Er, meine ich, zählte es sogar noch. Und nachdem das vereinbarte Zeichen erfolgte, ganz, ganz wenige Augenblicke später, erfolgte dann die Festnahme auf dem Parkplatz.
Die Einsatzkräfte schleichen sich von hinten an die beiden heran. Als sie nah genug dran sind, überwältigen sie Rico. Der Waffenhändler aus dem Darknet ist festgenommen. Als die Fahnder ihn durchsuchen, entdecken sie eine geladene Pistole unter seiner Kleidung. Rico wäre also bereit gewesen zu schießen. Thomas fragt Rico nach seinem echten Namen und der offenbart sich. Er heißt Philipp K., 31 Jahre alt. Rico, der Mann, mit dem er und seine Kollegen tagelang hin und her geschrieben haben, hat jetzt ein Gesicht, eine Identität. Im Zollamt von Marburg wird Philipp K. von den Ermittlern befragt. Er gesteht, Waffen von Zwischenhändlern in Tschechien, der Schweiz und der Slowakei gekauft zu haben. Insgesamt 12 Stück hat er weiterverkauft. Eine davon an den Attentäter von München. K. sagt, er habe nicht gewusst, dass der Täter mit der Pistole einen Anschlag verüben wollte. Die Vernehmung dauert 8 Stunden, bis kurz vor Mitternacht.
Das sind sehr, sehr lange Tage. Aber im Fall Rico natürlich auch ein sehr erfolgreicher Tag. Da zählt man die Stunden nicht mehr.
Im August 2017 beginnt der Prozess gegen Philipp K. vor dem Münchner Landgericht. Etwas mehr als ein Jahr nach dem Terroranschlag im Olympia-Einkaufszentrum. Die Staatsanwaltschaft klagt Philipp K. wegen fahrlässiger Tötung an. Menschen, die bei dem Anschlag ihre Angehörigen verloren haben, können endlich einem der Verantwortlichen in die Augen sehen. Vielen Vertretern der Opfer geht das Verfahren nicht weit genug. Sie hätten sich gewünscht, dass er wegen Beihilfe zum Mord angeklagt wird. Denn sie vermuten, dass Philipp K. sehr wohl klar war, was der Attentäter mit seiner Waffe vorgehabt hat. Aber die Staatsanwaltschaft glaubt K. Der Verkauf an einen Attentäter ein unglücklicher Zufall. Darum fahrlässig. Am 19. Januar 2018 fällt dann das Urteil. Der Richter sagt, Philipp K. habe von der Tat nichts geahnt, aber er habe sie ermöglicht. Der Angeklagte ist schuldig der fahrlässigen Tötung. Rico wird zu 7 Jahren Haft verurteilt. Deutschland im Deep Web, das Forum, in dem Philipp K. seine Waffen verkaufte, ist mittlerweile abgeschaltet. Knapp ein Jahr nach dem Anschlag stürmt das BKA die Wohnung des Betreibers aus Karlsruhe, beschlagnahmt die Seite und nimmt sie offline. Auch er wird wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. Deutschland im Deep Web ist zwar Geschichte. Der Waffenhandel im Netz ist in Deutschland aber viel größer als noch vor ein paar Jahren. Es gibt neue Plattformen, auf denen Waffen verkauft werden. Für Ermittler wie Thomas heißt das, weitermachen. Das war Crime Excel. Mein Name ist Ann-Kathrin Mittelstraß. Der Ermittler und der Waffenhändler in dieser Geschichte wurden gesprochen von Lorenz Schuster und Sebastian Kempf. Reporter dieser Geschichte war Tom Sundermann. Redaktion Reinhard Röde und Leopold Zag. Regie Niklas Gramann und Leopold Zag. Audioproduktion Christoph Tampe. Produzent Reinhard Röde. Redaktion FAIO Tristan Lehmann. Gesamtleitung FAIO Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Crime Excel ist eine Produktion von Ikone Media im Auftrag von FAIO.